Wir haben das Thema, das dritte, wir sind im dritten Teil von unserer Predigtreihe, Reformation des Herzens. Bewusst geschrieben, des Herzens will es Gott. Nicht nur darum, dass man Kirche reformiert wird als Institution, sondern Kirche besteht aus Gemeindeglieder. Das macht Kirche aus. Kein Gebäude, keine Organisation, sondern du und ich. Wir machen Kirche aus. Wir sind Glieder am Leib Jesu. Jesus ist das Haupt und er möchte uns beleben, so wie ein Hirn und einfach das Haupt alles steuert, wo das Herz durch die Blutpumpe mir belebt werden und die Zellen sich erneuern. So möchte Gott auch uns erneuern, immer wieder neu. Durch Gnade, allein durch Gnade. Gnade, was ist das für ein grossartiges Wort? Was für eine Tragweite, was für eine Tiefe hat Gnade? Ja, als Worship-Team hat Lieder zur Gnade ausgewählt. Nicht das, wo das bekannteste ist. Das englisch beliebteste Kirchenlied. Amazing Grace. How sweet the sound. Wie tönt die wunderbare Gnade schon in den Ohren, wo mich Wrack, mich Lump, mich Wicht errettet hat. Der John Newton, der das Lied geschrieben hat. Gar kein liebenswerter Typ. Ein Seemeischer gsi. Zugleich Sklavenhändler. Wo die afrikanischen Gefangenen auf Amerika übergeschifft hat und damit Köln gemacht hat. Er hat Gottes Gnade erlebt. Es war ein langer Weg gewesen, wo er zurückgeschaut hat und gesehen hat, wie Gottes Gnade gewirkt hat. Ich meine, er hat selber Schiffbruch erlitten. Nachher ist der Spieß umgekehrt worden, ist er Sklave worden bei den Afrikanern als Weissen. Das ist auch mal etwas, oder? Und in seinem Sklaven da im mittleren Schiffbruch, wo er dann gerettet worden ist. Und er hat angefangen, Bibel lesen. Und so ist ihm die Augen geöffnet worden. Und dann ist er zum Prediger geworden. Und hat angefangen, die Gnade zu predigen. Er schrieb das Lied. Was für unvorstellbare Gnade, wo so ein Wrack wie mich rettet. Wenn wir den Hintergrund wissen von dem Lied, von den Autoren, wie bei vielen anderen Liedern auch, dann kommen die Lieder noch viel größere Kraft über und sagen, ja, allerdings, mein Schmeier und Sklavenhändler, wo jetzt der Gott dient. Das ist schon der Hammer. Also die Gnade ist wirklich beeindruckend stark. Die Lieder kommen noch mehr Gewicht über, wenn man sieht, dass da ein Mann das von ganzem Herzen schreibt und singt, aus tiefster Überzeugung raus mit so einer Vergangenheit. Ich bin verloren gewesen, aber jetzt bin ich gerettet. Ich bin völlig blind gewesen, hab's nicht gecheckt. Jetzt sehe ich's wirklich, wie es steht mit mir. Und wer Jesus ist. Und was ich auch angerichtet habe. Das ist Gnade. Genauso wie der Paulus, der Korinther, schreibt in seinem Brief. Ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht würdig, Apostel überhaupt zu heissen. Stellt euch vor, ich habe Gemeinde Jesu verfolgt. Kirche verfolgt. Und Gott sagt, wir haben es im zweiten Lied im Worship-Zeit gesungen, lass dir allein an meiner Gnade genügen. Schau nicht immer auf das, was du doch irgendwie auch noch ein bisschen mitbringst, wo du doch auch noch fähig bist. Der Paulus hat ja beim Gamaliel studiert, Theologie, und er hat vieles können bewegen. Auch nachher mit seinen Gemeindegründungen. Was er geschrieben hat. Aber schau nicht auf das. Er ist sich vor Gott immer da so klein vorgekommen und die Schuld hat ihn immer da wollen einholen und er muss sagen, mir ist Gnade widerfahren. Gnade unverdient. Und ich habe gebetet, dass die Predigt, dass Gott einfach diese Predigt auch braucht, dass seine Gnade auch in deinem Leben neu aufleuchtet, kräftiger wird, dass du neu staunen kannst. Ist es nicht so, wir brauchen das Wörtchen Gnade immer wieder, öfter so. Aber verstehen wir, was damit gemeint ist. Ich möchte dazu einen Predigtext lesen, Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Manchmal braucht es einfach gewisse Abschnitte, die wir miteinander anschauen müssen, um uns dann wirklich dann zu gewahr werden oder klar werden. Gnade ist vielschichtig und sie geht eben tiefer. Epheser 2, ab Vers 1. Ich kann es hier einbeamen, den Text könnt ihr mitlesen oder einfach hören. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Der Abschnitt fängt an mit zwei Wörtlich. Wenn man interessant schaut, wie startet es oft, sagt das schon so viel aus. Er fängt an mit den zwei Wörtern, die also im Griechischen, wo man sieht, die stehen ganz am Anfang. Auch ihr. Auch ihr. Auch ihr Epheser. Bei der Christ in Ephesus hat es so Leute gehabt. Wie ist er rein? Ja. Wir haben Christus erkannt. Ja, wir haben schliesslich auch wollen glauben. Und wir haben es doch schon hier ein bisschen geschafft, ein bisschen anständiges christliches Leben zu führen, oder? Überhaupt, wir sind christlich sogar aufgewachsen. Paulus redet die Christen an. In Ephesus war es nicht gerade so, dass da schon viele christliche Familien waren. Nein, schon nicht. Aber er betont, lasst mal Leute, auch ihr. Auch ihr, was sagt er, wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Das heisst wörtlich tot in Sünden. Tot. Wie ich, Paulus, jeder von euch, wie der John Newton. Nicht nur ein bisschen schlecht. So schlecht, gerade tot. Wie die Händchen. Ich finde das immer ein gutes Beispiel oder Illustration, das zeigen. Wie der Händchen. Leblos, oder? Lumpen. Auch wenn er so schön geneigt ist und für etwas bestimmt, aber einfach Händchen ist tot. Tot. Ihr alle, wie mir. Ja, jetzt mal langsam, Paulus. Also, meine Vergangenheit, also ich bin nicht gerade Christenverfolger gewesen und Sklavenhändler schon gar nicht, wie der John Newton. Der Paulus doppelt nach. Er sagt, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan. Der Paulus braucht harte, klare Worte. Ihr seid im gleichen verlorenen Zustand gewesen, auf dem sinkenden Schiff. wenn nicht als Verbrecher, dann als Einbildete, Selbstgerechte. Weil er meint, ja, ich schaffe es doch mehr, dabei haben er, ist es Gnade, dass sie in so guten Umständen aufgewachsen sind. Stell dir vor, du und ich, wir könnten auch so ein Terrorist sein, der mit dem Lastwagen Menschenmenge rast. Ich glaube. Wenn du so kaputt bist, in der Seele, so kaputt gemacht schon in der Kindheit, durch Brutalität, die du erlebt hast, durch solche Verführung und Gehirnwäsche, ich glaube, das ist möglich. Tote Sünde. Verloren. Paulus sagt, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir haben ja gerne etwas anderes gehabt, was uns steuert, treibt, antreibt. Sondern unsere verlorene Natur. Warum redet Paulus so nachdrücklich über die Sünden von den mittlerweile doch ein bisschen frommen Epheser? Also, muss man das alles so immer da zeigen? Ja, sie sind im Fall ganz, ganz schlimm gewesen. Wenn nicht meinen. Schlimmer als ihr denkt. Keint euch besser als der Rest der Welt. Das ist nicht gerade eine aufbauende Botschaft. Paulus, ist ein bisschen riskant, wenn du so predigst. Da können die Leute aufstehen und rauslaufen. So also nicht mit mir. Muss man die Leute noch so schlecht machen? Von Satan beherrscht, Tod in Sünden. Das ist riskant. Besucher, ich nehme ja du auch, erwartest jetzt, bist gekommen für ein auferbauendes Wort, oder? Ein so eine Streicheleinheit, ein Zuspruch. Also so Strengheit in dieser Woche. Und wir getrauen uns heute nicht mehr so, eben auch über das Schlechte zu reden, über Epheser 2, 1 bis 3. Ja, steht schon in der Bibel und das ist natürlich und man geht so schnell über den Text hinweg und nachher, ja, Gnade und Liebe Gottes, das ist das, was die Menschen brauchen. Sicher. Wir möchten die Leute nicht mehr so belasten. Gerade wenn man depressiv ist und so weiter, vertreibt man das auch nicht und überhaupt. Und möchte die Leute nicht mehr so nahe treten. Man möchte sie nicht verlieren. Sie können ja ein bisschen weniger Kollekte wegen dem einlegen, oder? Wenn man so ein bisschen unschön über Beschämendes redet vom Mensch. Das, was ich gerade so sage, ist, man möchte es so ein bisschen vereinfacht sagen. Ist dort das der Grund? Unter anderem, dass die Kirche gerade dann die Leute verliert. Gerade darum die Leute verliert. Weil man nicht mehr die Wahrheit lehrt. Weil man nicht mehr den Kontrast zeigt von der Wirklichkeit, von der geistlichen Wirklichkeit. Verliert man gerade darum die Leute, weil man ihnen Gnade gar nicht mehr könnt erklären. Gnade ist für den, wo sie nicht verdient hat. Gnade ist für den, wo null und nichts dazu beitragen kann. Der erlebt Gnade. Jesus hat gesagt, ich bin für die Sünder und nicht für die Selbstgerechten. In dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, wie die Leute zum Fest eingeladen worden sind und alle eine Ausrede hatten, hat nachher der Herr gesagt, gehen da Hecken und Zäune und suchen das Gesindel zusammen. Die haben Gnade erlebt. Die sind eingeladen worden. Epheser 2, 1 bis 3 blenden wir gerne ein bisschen aus oder gehen darüber hinweg und dabei verliert das Wort Gnade Kraft. Zur Zeit der Reformation war das ein bisschen anders gewesen. Und nicht nur einfach alles schlechter. Es hat auch seine gute Zeiten gehabt in der Reformation. Dort, vor 500 Jahren, haben die Leute gewusst, dass sie schlecht sind. Dass sie vor Gott schuldig sind. Dass es Gericht gibt. Und dass sie vor dem Gericht nicht bestehen können. Das war den Leuten klar gewesen. Und die Kirche hat das natürlich auch genutzt und hat noch recht eingeheizt und die Hölle heiss gemacht. Wir haben am Dienstagabend den Phil Luther Film geschaut, der Terzel, oder? Ja, Terzel, wie er dann, der Hintergrund ist dann so das Bild, so ein bisschen inszeniert worden im Film, natürlich, schauspielerisch. Aber das ist wirklich, der Weis der Kirche gewesen, den Leuten klar zu zeigen. So nicht, und Gott straft. Ein Fegfeuer, da hast du dann viele Jahre zum Warten und Bröteln und so. 500 Jahre vielleicht, oder? Du musst das abbüssen. Und jetzt sage ich etwas, wo man vielleicht im Moment auf oberflächlich verstanden, wo man euch nicht gefällt. Der Ablass, der dort zum Predigt worden ist, der hat nicht nur sein Schlechtes gehabt. Woher kommt das Denken? Und von der Kirche. Schau, wir sind auf unserer Seite, ja, Gott vergibt, du musst gerne nichts bringen. Du kannst einfach sagen, ja, Jesus, tut mir leid, Entschuldigung, oder? Gott vergibt, okay. Nächster Tag, oh, Jesus, sorry. Und, oh, Entschuldigung, oder? Ist ja gut. Es wird so eine billige Gnade dann, oder? Das ist ja der Moment, wo man denkt, ja, Gott vergibt Gott einfach immer, kann immer wieder kommen und so weiter. Und ich schaffe es nicht, mich zu ändern, oder? Ja, Entschuldigung, oder? Ja, sorry, vergib mir bitte. Und Kirche, jetzt mal so mit meinen Worten sagen, hat die Leute auch ein bisschen disziplinieren wollen. Also wenn das schon da und da passiert ist und speichtet, dann gang jetzt ins Gebet. Dann setz ihn in Zeit auch ein und bete das Vater unser. Oder dann spend etwas. Oder bis hin, mach eine Wallfahrt. Und setz ihn in Zeit ein, dich auf Gott konzentrieren, dich zu fokussieren. Das Problem war, dass man das verbunden hat, als Bedingung gemacht hat. Uns tut es auch gut, wenn wir auch unsere Schuld bekennen und dann im Gegenzug zu dem, wo wir etwas vergehen haben, dass wir etwas Gutes entgegenhalten. Das ist nicht schlecht. Nur wenn du es zur Bedingung machst, wenn es heisst, nur Vergebung, wenn aber auch so und so viel mal das Gebet sprichst oder eine Wallfahrt machst oder eben etwas mehr in den Opferkasten leihst, dann wird er vergeben. Und so ist der aus dem Ablass eigentlich, dir sind Schulden erlassen, das ist auch predigt worden, aber dem Ablass, wo etwas Gutes gegenüber gehalten hat, ist ein Handel daraus geworden. Und dem ist der Luther da hat der Luther, Martin Luther rasend gemacht. Gute Werke als Bedingung zum Sündenerlass. Vergebung können kaufen. Und Kirche hat ja, so ist das Verständnis von der Kirche, dass sie Verwalterin war von allen Sühnetaten von Jesus, die sie austeilen konnte. Oder? Je nachdem, hast du das können kaufen. Es ist nicht predigt worden, Epheser 2, Abvers 4. Schon gar nicht in Deutsch, Latinisch, man hat es nicht verstanden, das Volk. Und Martin Luther hat es übersetzt, damit es jeder können lesen konnte. Epheser Kapitel 2, Vers 4. Gott ist so barmherzig und er liebt uns so sehr. Gott öffnet uns einen ganzen befreienden, direkten Weg. Revolutionierend, etwas, was es in keiner Religion gibt. Gnade, das ist Markenzeichen vom Evangelium. Einzigartig. Was kann da lösen, dass man nichts tun muss, sondern Gott kommt zu uns und sagt, ich übernehme es, ich regle es alles. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Und der Paulus wiederholt sich auch da. Zuerst, dort gibt er weissig Gewicht auf die Verlorenheit und die Sünde, Todsünde. Und jetzt lässt er Gnade aufleuchten. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ohne dazu tun. Ohne den Finger zu rühren. Zurück zu dem Händchen. Oder Paulus bringt das im Vers 5 nochmal mit, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Ein Händchen kann nicht im geringsten nur irgendwie einen Finger rühren. Das geht ja nicht. Nichts. Der Paul spricht unseren Todeszustand an. Kann ein Toter Gutes tun? Nein. Kann der Tod zumindest das Anliegen, den Wunsch haben, Gutes zu tun, wenn er könnte? Kann er nicht. Kann er auch nicht. Nichts. Luther sagt, es ist reiner Wahnsinn, wenn man behauptet, der Mensch könne aus eigener Kraft Gott lieben und gebotene Werke tun. Es sei reiner Wahnsinn. Natürlich kann man etwas Gutes tun, aber das ist nicht im Geist, das zählt nicht. Das ist, schau mal, ich muss bekennen, als Prediger habe ich immer so Phasen, wo ich einfach keinen Bock habe, die Bibel zu lesen. Keinen Bock zu beten. Sorry, wenn ich das sage. Es ist schon, seit ich 10 Jahre Prediger bin, habe ich so Phasen. Ich habe mich, ich habe es halt nie gesagt, vielleicht würde er mich abwählen, ich weiß es auch nicht. Wenn du das, vielleicht hast du es nicht, ich weiß nicht, dann muss ich mit dir mal reden. Wenn du das hast, kennst du auch, musst du doch nicht erstaunt sein. Aus deiner Natur aus ist nichts da. Keine Motivation. Jesus zu folgen und zu beten und die Bibel zu lesen, da muss ich nicht erschüttern. Ist nicht da. Und ich bete nämlich wieder, ich muss immer neu checken und sage, ja, Jesus ist dein Geist, der mich lebendig macht. Dein Heiliger Geist braucht in mir und entzünd mir die Leidenschaft neu. Du musst es in mir tun. Mach's in mir. Dein Geist, das ist eine Gnade. Das ist so verbunden, Gottes Gnade, mit seinem Geist, den es in Menschen gibt. Es ist gar gar nichts, dass er kommt, oder? Und schafft und wirkt. Und dann seine Werke macht, die er bereits vorbereitet hat, oder? Und mich auch dazu braucht. Ja, das klingt ganz easy, he? Aber es ist Gottes Geist. Schau, der Martin Luther hat ja nicht nur, er hat mehrere Gegner gehabt, zur Zeit der Reformation, oder hat man es nachkämpfen. Nicht nur die römische Kirche auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite beispielsweise der Humanist Erasmus von Rotterdam. Auch ein ganz guter Kerl. Was der über die Freiheit vom Mensch geschrieben hat. Und der Erasmus hat sich gefreut über den Luther, dass er in der Kirche mal aufsteht und sagt, ihr sind freie Christen. Aber sie haben sich nicht in allem geeinigt. Und sie haben sich gar nicht getroffen. Sie haben das immer auf einem schriftlichen Weg gemacht. Offene Briefe, die das ganze Volk können mitlesen. Der Erasmus von Rotterdam hat behauptet, eben als Humanist, der Mensch hat etwas in sich, eine Fähigkeit von seiner Vernunft, von seinem Willen her, sich fürs Gute entscheiden. Das ist ein Mensch gegeben. Und der Luther sagt, nein, eben nicht. Tod in Sünden kann er nicht. Und da sind sie einander geraten. Dort haben sie sich nicht gefunden. Der Mensch hat nichts Gutes in sich. Wenn er etwas Gutes in sich hat, dann ist es von Gott geschenkt. Aber von sich aus kann er nicht. Der Johannes Calvin, der Reformator von Genf, der ist natürlich noch weiter gegangen als der Luther. Der hat dann gesagt, du kannst so nichts. Es ist von Gott auch vorherbestimmt. Überhaupt, dass du kannst zum Glauben kommen. Wenn Gott das nicht vorherbestimmt hat, dann kannst du nicht zum Glauben kommen. Dann hast du keinen Glauben. Die doppelt Prädestination. Dort ist der Johannes Calvin zu weit gegangen. Der Luther hat evangeliumsmässig für eine gute Mitte gefunden. Da ist ihr Spannungsfeld, wie können wir das einordnen, wir als kleine Geschöpfe, dass wir überhaupt nichts können, keinen Bock haben und kein Interesse an Gott, nichts. Und Gott kann in unser Leben reinkommen durch Gnade, dass wir plötzlich möchten. Aber der Punkt, wo sich das wendet, das ist nicht ein Werk von mir. Ja, ich habe mich schließlich entschieden für den Glauben. Das ist auch ein Werk. Wenn du nicht bettest und sagst, Jesus, hilf mir, dann gibt es keine Gnade. Also etwas musst du eben gleich tun. Timi, magst du dich erinnern, wir haben mal über das geredet. Und das hat mich jetzt eingeholt und gefunden, genau das ist, was du da gemeint hast. Wenn wir so lehren, Gott ist dir gnädig, wenn du die vier Schritte machst, oder Buß tust, genau so, nach dem Verhalten, Gebetsmuster und so weiter, dann hast du es gecheckt und dann hast du es gemacht. Dann ist es wird es wie ein Werk, eine Bekehrung. Wir haben hier die Vase, da, wo Haufen Kügel sind. Auf jedem Kügel ein Initial, wo an einen Mensch erinnert, den ich auf dem Herzen habe. Und ich lade dich ein, für sie zu beten. Bett oder dran zu bleiben. Es hat noch Kügel, wo du nach dem Gottesdienst noch etwas kannst anschreiben. Einfach symbolisch da rein tun. Ich lade dich ein, nicht so zu beten. Jesus, schenk, dass er es endlich kapiert. Ich kann es nicht kapieren. Jesus, schenk endlich, dass er einfach dir anfängt zu vertrauen oder zu dir beten. Dass er etwas tut. Kann er nicht. Du kannst beten, Jesus, offenbare du dich ihm. Zeig du dich ihm. Wie mit Paulus, wo auf dem Weg, natürlich vielleicht nicht so spektakulär, auf dem Weg hast du dran, Christen gefangen zu nehmen. Oder? Da war kein Gebet gewesen, Herr, Jesus, lebst vielleicht gleich und wenn es dann und so nichts, wie vom Blitz getroffen, oder? Greift Jesus in sein Leben ein. Ich wünsche mir so Wendungen, so Veränderungen. Und Gott ist der gleiche durch seinen Heiligen Geist. Er klopft da, heisst es, dass jemand auf das Klopfen hört. Natürlich braucht es eine Antwort, aber das ist kein Werk. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Wie ist das in unserer Kirche? Wie geht es dir dabei? Im Zusammenhang mit Gnade? Wo siehst du Gnade Gottes in deinem Leben? Ich glaube gut, dass einmal, schreib das einmal auf, überleg einmal. Ich gebe dir jetzt eine Minute Stille, wo du kannst das überlegen. Warum bist du da im Glauben, wo du jetzt stehst? Warum glaubst du an Jesus? Das ist ja nicht deine Idee. Was hat dazu geführt, dass du Christus vertraust? Was hat dazu geführt, dass du da bist im Gottesdienst und sagst, ich gehe in die Gemeinde, ich möchte Begegnung haben mit Christen. Was führt dazu, dass das bei dir im Leben ist? Dass du so da hörst, dass du nicht rauslaufst, mit Fuß im Sack. Mach dir mal Gedanken. Darf ich bitten, dass ihr euer Team schon mal bereitstellt? Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, für deine Gnade. Danke für die Gnade, dass so viele junge in unserer Gemeinde haben dürfen in einer Familie aufwachsen von Vater und Mutter, die dich lieben. Wir danken dir, Vater im Himmel, für die Gnade, dass wir in einem Land sein dürfen, wo Religion das Christentum zulässt. Wir danken dir für die Gnade, dass wir haben dürfen lesen lernen, schreiben lernen, dass wir können dein Wort lesen. Für die Gnade, dass wir dürfen in dem Zeitalter leben, wo wir die Bibel in so vielen Facetten, Varianten dürfen haben. Wir danken für die Gnade von den Jungschi. Die Gnade, dass wir Jungschi Leiter haben, die sich engagiert für Kind. Danke auch für die Gnade vom Schaff dienen dir, wenn es sogar in einer manchmal fehlenden Motivation geschieht und du trotzdem etwas damit kannst machen. Was für eine Gnade ist das? Danke für die Gnade, dass sie unverdient ist, unverdient bleibt. Ich bin so froh, dass die Gnade unverdient bleibt, dass sie nur schenken kann. Sonst würde sie verlieren, dann würde man sie abhanden kommen, dann würde sie nie schaffen, dann meine Gegenleistung würde nie ausreichen. Im Gegenteil, sie entfernt mich von dir, weil ich dann auf meine Selbstgerechtigkeit baue. Danke für die Gnade für die Menschen um uns herum. Danke für die Gnade für unsere VIPs. Danke für die Gnade, dass du ihnen nachgehst und sie liebst, auch wenn ich nicht mehr für sie bete, das vergesse. Danke, dass du zu mir redest, du deinen Geist, Herr. Danke, dass du zu mir redest, auch wenn ich dich nicht höre, aber du redest. Danke. Danke, Jesus, einfach für das, wo all das, was da ist, wo ich nicht selber aufgebaut habe, wo mir einfach geschenkt worden ist. Mit dieser Kirche, dieser Gemeinde. Danke für die Gnade, dass ich dir dienen darf, dass ich für etwas tun kann. Danke für die Gnade, für deinen Geist, dass du durch mich möchtest Werk machen, etwas tun. Und nur die Werk, durch deinen Geist, die sind die, die ich erzähle. Und das ist der Plan Gottes für mein Leben. So möchte ich mich einfach als tote Händchen dir heute Morgen neu einfach ausliefern. Dass du mich erfüllst. Und dass von mir aus selber nie etwas muss kommen. Muss gar nicht. Hilf uns als Gemeinde, dass wir einfach in dem Gnadenverständnis wachsen können. Wenn wir immer so weit davon weg und Urteile immer wieder über die Menschen liefern und wie sie sich verhalten und sind dann gerade so schnell ungnädig und richtige Gedanken. Danke, dass deine Gnade unsere Familie regieren kann. In unseren Ehen, all unsere Ehen brauchen deine Gnade so sehr. Was für eine Rettung für unsere Ehen, Gnade, unverdient. Ganz unverdient, Liebe. Mach uns zum Gefäß von deiner Gnade, Jesus. Und lass uns erleben, wie du live on stage auch Menschen einfach zu dir ziehst, aus lauter Gnade. Amen.